Hallo und herzlich willkommen zum Betriebsrat-Podcast. Mein Name ist Raphael Lugowski. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in Hamburg und tätig für die Betriebsratkanzlei, ebenfalls ansässig in Hamburg. Heute geht es um die sogenannte BATNA. Was ist die BATNA? Inwieweit kann die BATNA für Betriebsräte von Relevanz sein, interessant sein? Und nachdem ich dir erklärt habe, was die BATNA ist, zeige ich dir am Beispiel einer Betriebsänderung auf, inwieweit die BATNA im Rahmen von Betriebsänderungsverhandlungen für den Betriebsrat von Relevanz sein kann. Los geht's. Ja, was ist die BATNA? Die BATNA ist ein englischer Begriff und steht für Best Alternative to a Negotiated Agreement. Auf Deutsch die beste Alternative zu einem Verhandlungsergebnis. Wenn du das Buch von Roger Fisher und William Lurie Getting to Yes schon gelesen hast, dann dürfte dir die BATNA schon vertraut sein. Wenn nicht, kein Thema, wir gehen ja in dieser Folge darauf ein. Die BATNA besagt im Ergebnis, dass du die beste Option, die dir zur Verfügung steht, sollten die Verhandlungen scheitern, kennen solltest, dass du dich vorher damit auseinandersetzen solltest. Du solltest einen Plan B haben für den Fall, dass es mit der Gegenseite eben zu keiner Einigung kommt. Ja, weil nur dann kannst du aus der Position der Verhandlungsstärke heraus agieren. Die BATNA lässt dich in der Verhandlung selbstbewusster auftreten, weil du ja weißt, was passiert für den Fall, dass es eben zu keiner Verhandlungslösung kommen sollte. Und du weißt natürlich auch, was für dich noch als Angebot der Gegenseite akzeptabel ist oder eben nicht akzeptabel ist. Du weißt, wann es besser ist, letztendlich die Segel einzuziehen und wegzugehen. Ja, wann das Angebot der Gegenseite eben nicht mehr so attraktiv ist, dass du sagst, dass es attraktiver ist als dein Plan B, als deine BATNA. Und was du ebenfalls nicht außer Acht lassen solltest, ist die Tatsache, dass du, wenn du deine BATNA kennst, auch weniger anfällig bist für Manipulation. Du gehst auf den Druck der Gegenseite und auf die Tricks, auf die fiesen Tricks der Gegenseite nicht mehr so leicht ein. Du lässt dich nicht mehr so leicht manipulieren und beeinflussen, sondern hast halt immer deinen Rückgriff auf die BATNA und kannst dich der Situation entziehen, wenn es erforderlich sein sollte. Und die BATNA ist halt nicht nur im klassischen Verkaufsgespräch von Interesse. Das heißt, wenn es zum Beispiel um einen Autokauf geht oder wenn es um die Verhandlung über das Gehalt beim neuen Job geht, sondern sie ist natürlich gleichermaßen interessant und von Relevanz für die Arbeit von Betriebsräten, weil Betriebsräte befinden sich ja dauernd in Verhandlungssituationen mit dem Arbeitgeber, die relativ kompliziert sind, vielschichtig sind, wo es viele Ebenen gibt, die berücksichtigt werden müssen, und man kann die verschiedenen Verhandlungen aus Betriebsratssicht auch nicht auseinanderdividieren und unabhängig voneinander sehen, sondern die eine Verhandlung bedingt gewissermaßen auch die andere, wenn du verstehst, was ich meine. Und das macht es aus Betriebsratssicht natürlich besonders interessant, sich mit der BATNA zu befassen und die BATNA vor einer Verhandlung mit dem Arbeitgeber einmal zu identifizieren. Und ja, ich habe auch ein Beispiel für dich mitgebracht. Beispiel einer Betriebsänderung, ja, weil dort ja auch intensive Verhandlungen mit dem Arbeitgeber anstehen. Und gerade in solchen Situationen ist es natürlich wichtig, sich mit der BATNA zu befassen und sich damit auseinanderzusetzen und sie zu definieren. Ja, weil irgendwann wird es zum Beispiel in den Verhandlungen auch darum gehen, inwieweit die wirtschaftlichen Nachteile von Beschäftigten ausgeglichen werden sollen, gemildert werden sollen. Es wird also um Zahlen gehen, und dass es da eine gewisse Brisanz geben wird, ist ja selbstverständlich. Das passiert eigentlich in allen Betriebsänderungsverhandlungen, dass man an diesem Punkt dann ein bisschen länger mit dem Arbeitgeber hockt und versucht, eine Einigung zu erzielen. Ja, bei einer Betriebsänderung ist es halt wichtig, sich vorab einmal auch bewusst zu machen, welche Interessen und welchen Druck auch die Arbeitgeberseite hat, wenn es um die Betriebsänderung geht. Man sollte sich darüber klar sein, dass es meistens auch um eine Zeitfrage geht. Die Betriebsänderung soll so schnell wie möglich vollzogen werden, so kostengünstig wie möglich, so schnell wie möglich. Das ist meist das Interesse des Arbeitgebers, und das kann man sich dann entsprechend bei der Ausarbeitung der eigenen BATNA zunutze machen. Vorab ist es jedoch wichtig, sich auch mit seinen eigenen Zielen zu befassen, das heißt zu definieren, was man eigentlich im Rahmen der Verhandlung über die Betriebsänderung erreichen möchte. was die Minimalforderung sein soll. Und in dieser Phase ist es sinnvoll, sich auch von einem betriebswirtschaftlichen Berater beraten zu lassen, um wirklich auf der Basis von Zahlen, Daten und Fakten dann die eigenen Ziele zu definieren. Sobald die Ziele definiert sind, geht es dann darum, abzuklären, wie man zu diesen Zielen gelangt. Und es geht auch darum, dass man dann seine eigene Partner formuliert, das heißt auch einmal die Option offenlegt, die dem Betriebsrat bleiben, für den Fall, dass es zu keiner Einigung mit dem Arbeitgeber über den Abschluss von Interessenausgleich und Sozialplan kommen sollte. Ja. Was ist denn eigentlich die Alternative? Was sind die Optionen, die Betriebsräte haben, wenn es zu keiner Einigung kommt mit dem Arbeitgeber? Wie eben gerade schon ausgeführt, ist es vor allem erstmal wichtig zu sehen, welche Interessen der Arbeitgeber hat und wie groß der Druck auch ist auf Seiten des Arbeitgebers. Und sobald man das alles in Erfahrung gebracht hat, geht es dann darum, einmal die Option auf den Tisch zu legen und zu schauen, welche Option habe ich. Und gerade im Bereich der Betriebsänderung gibt es einige Optionen, die Betriebsräten offen stehen. Natürlich kann der Betriebsrat dann sagen, im Rahmen von Betriebsänderungsverhandlungen, dass man hier erstmal auf Zeit spielt. Zeit ist der Faktor, der für den Arbeitgeber wichtig ist. Das ist letztendlich der Punkt, der dem Arbeitgeber unter den Fingernägeln brennt. Es soll so schnell wie möglich gehen. Das heißt, eine Alternative des Betriebsrates zu einer nicht genehmen Verhandlungslösung könnte sein, dass man auf Zeit spielt und gewissermaßen Verzögerungspunkte in die Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite einbaut. Zum Beispiel dergestalt, dass man damit beginnt, Gegenkonzepte zu erarbeiten und vorzustellen und dass man auch allgemein im Rahmen der Verhandlungen ein Augenmerk darauf wirft, dass die Verhandlungen halt nicht zu dicht zueinander erfolgen, sondern dass sie gestreckt werden. Die Hinzuziehung eines Vertreters oder von Vertretern der Agentur für Arbeit und auch von Gewerkschaften führt ebenfalls dazu, dass mehr Zeit ins Land geht. Und nicht zuletzt kann auch die Einigungsstelle natürlich ein Faktor sein, der nochmal deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Wenn es um die Frage geht, ab wann kann der Arbeitgeber die betriebsändernden Maßnahmen umsetzen? Und wenn der Arbeitgeber die Maßnahmen schon dann umsetzt, bevor die Verhandlungen mit dem Betriebsrat abgeschlossen sind, dann steht dem Betriebsrat noch eine andere Option zur Verfügung, nämlich der Gang zum zuständigen Arbeitsgericht und der Erlass einer einstweiligen Verfügung, dass dem Arbeitgeber aufgegeben wird, die betriebsändernden Maßnahmen so lange zu unterlassen, solange die Verhandlungen mit dem Betriebsrat nicht abgeschlossen sind. Und ich hatte zuletzt auch eine Entscheidung auf dem Tisch, kurioserweise, wo es genau um diese Fragestellung ging vor dem Arbeitsgericht Berlin, wo das Arbeitsgericht Berlin dem Arbeitgeber aufgegeben hat, die betriebsändernden Maßnahmen zu unterlassen. Wenn du ein aufmerksamer Zuhörer bist des Podcasts, dann wirst du wissen, dass nicht jedes Arbeitsgericht die Frage des Unterlassungsanspruchs so entscheidet wie das Arbeitsgericht Berlin, sondern dass es da auch andere Rechtsauffassungen gibt. Aber das Arbeitsgericht Berlin folgt der Auffassung, dass dem Betriebsrat im Fall der Umsetzung von betriebsändernden Maßnahmen vor Abschluss der Verhandlung ein Unterlassungsanspruch zusteht, den er auch im Wege der einstweiligen Verfügung durchsetzen kann. Und das kann natürlich ebenfalls ein ganz gewichtiger Faktor sein, wenn es darum geht, noch mehr Druck in den Kessel zu bekommen und die eigene Position zu stärken. Nur, man muss sich bereits im Rahmen der Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite, noch bevor es überhaupt so weit gekommen ist oder bevor absehbar ist, dass es überhaupt so weit kommt, darüber im Klaren sein, dass einem diese Option zur Verfügung steht. Man muss also letztendlich die Rechtslage kennen und sich schon vorher damit befasst haben. Und da wären wir wieder bei der Partner. Es ist immer wichtig, die beste Alternative zu kennen. Und gerade im Rahmen von Betriebsänderungsverhandlungen gibt es einige Alternativen, Optionen, die dem Betriebsrat hier zur Verfügung stehen und die der Betriebsrat auch bereits im Rahmen der Verhandlung so andeuten kann, wenn er feststellt, dass sich vielleicht die Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite nicht in die gewünschte Richtung bewegen. Es ist auch deswegen so wichtig, die eigene Partner zu kennen, um das Angebot des Arbeitgebers vernünftig beurteilen zu können. Nur wenn ich die Optionen kenne, die mir als Betriebsrat zur Verfügung stehen, werde ich in der Lage sein, das Angebot in den richtigen Kontext setzen zu können und beurteilen zu können, ob es Sinn macht, das Angebot anzunehmen. Denn das Angebot des Arbeitgebers kann ja nicht von schlechten Eltern sein. Wenn es so ist, dass der Arbeitgeber bereits mit dem ersten Aufschlag ein vernünftiges Angebot abgibt, das heißt, die wirtschaftlichen Nachteile, die Arbeitnehmern entstehen, werden substanziell abgemildert, dann macht es ja Sinn, über das Angebot ernsthaft nachzudenken und ernsthaft in Erwägung zu ziehen, das Angebot anzunehmen. Gerade dann auch, wenn der Arbeitgeber vielleicht auch keinen zeitlichen Druck hat und dem Betriebsrat damit diese zeitliche Komponente fehlt in der Verhandlung. Da kann es erst recht Sinn machen, sich darüber Gedanken zu machen, ob man das Angebot annimmt. Und natürlich muss man auch immer antizipieren, was eine Einigungsstelle letztendlich entscheiden könnte. Denn das Angebot des Arbeitgebers könnte mehr sein als das, was man letztendlich in der Einigungsstelle erreichen könnte. Denn wir müssen uns immer auch vor Augen führen, was die Rechtslage ist. In welchem rechtlichen Kontext bewegen wir uns? Und gerade die Einigungsstelle hat ja nur einen ganz beschränkten Entscheidungsspielraum. Was die Einigungsstelle nicht machen kann, sie darf keine Überkompensation der wirtschaftlichen Nachteile machen. Darf sie nicht, ja. Sie darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die wirtschaftlichen Nachteile der Beschäftigten auszugleichen. Und wenn wir feststellen, dass das Angebot des Arbeitgebers im Rahmen der Verhandlung bereits eine Überkompensation der wirtschaftlichen Nachteile darstellt, weil der Arbeitgeber sich womöglich unter moralischen Gesichtspunkten dazu verpflichtet fühlt, dann wissen wir, dass unsere Partner vielleicht nicht ganz so gut ist und dass es dann doch Sinn macht, das Angebot des Arbeitgebers anzunehmen oder zumindest so in Verhandlung aufzutreten, dass es zu keinem Scheitern der Verhandlung kommt, dass man zumindest noch mal ein bisschen das Verhandlungsangebot des Arbeitgebers aufstocken kann, ohne die Verhandlungslösung an sich in Gefahr zu bringen. Es gibt also kein Schema A oder Schema B, das man hier anwenden kann, sondern man muss immer die Partner sehr gründlich prüfen und im Einzelfall herausfinden, welche Interessen hat der Arbeitgeber, welche Probleme hat er und welchen Druck verspürt er. Wenn wir das wissen, wissen wir, was die beste Button ist. So, das soll es gewesen sein in dieser Folge. Ich hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat, dass das Thema für dich interessant gewesen ist. Wenn du dazu Fragen haben solltest, komme gerne auf uns zu. Ansonsten wünschen wir dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.